Hallo und herzlich willkommen zu Potenzialcast, dem Podcast von Tanja Degner. Wie gelingt Veränderung in einer Krise? Unser Gehirn ist offen und lernfähig bis zum letzten Atemzug. Dies ist Fluch und Segen zugleich. Die Herausforderung liegt darin, dass uns oftmals nur bedingt bewusst ist, nach welchem Ordnungssystem unser Verstand Situationen und Erfahrungen bewertet und anhand vorhandener Repräsentationen im Gehirn ein automatisiertes, unbewusstes Denken, Fühlen und Handeln bewirkt. Wir reagieren aus Gewohnheit. Das Problem ist, dass uns in vielen Momenten nicht bewusst ist, welche kulturellen Werte wie Erziehung durch das Elternhaus, durch Gesellschaft und insbesondere durch Schulen unser Selbstbild und damit unsere Identifikation geprägt wurden. In dieser Episode erhältst du 10 Tipps, wie du aus dem Überlebensmodus in einen Zustand kommst, Bestehendes zu hinterfragen und zu verändern. Mehr in Richtung einer Herz-Hirn-Kohärenz. Eine Krise, wie wir sie gerade erleben, ist eine Irritation bestehender, innerer und äußerer Systeme. Eine Irritation stellt die Möglichkeit dar, Bestehendes zu hinterfragen und zu verändern, mehr in Richtung einer Herz-Hirn-Kohärenz. Unser Gehirn ist dafür eigentlich bestmöglich geeignet, nämlich für das Lösen von Problemen. Jedoch muss man die richtigen Fragen stellen. Die Hippocampus-Formation ist das Areal des limbischen Systems, das für unser Lernen und damit auch das Lernen neuer Inhalte verantwortlich ist. Dieses Areal ist auch in der Lage, unvollständige Informationen anhand unseres Vorwissens zusammenzusetzen. Zudem fungiert es als Organisator zwischen den bewussten Anteilen und den eher implizit, also unbewusst arbeitenden Gehirnbereichen. Wird eine Situation nun als Problem wahrgenommen, erfolgt im limbischen System ein Abgleich mit vorhandenen Erfahrungen und auch der emotionalen Voreinstellung. Und genau hier liegt die Kehrseite einer Krisensituation. In einer instinktiven Reaktion des Gehirns auf eine wahrgenommene Bedrohung, die automatisch Erhaltungsmechanismen aktiviert, welche dem Überleben des Organismus dienen sollen. Das verstärkt leider tendenziell das persönlich empfundene Dilemma. Der Wunsch nach einer Veränderung der persönlichen Situation nährt innere Widerstände, da wir bildlich betrachtet auf einer Seite hin eben auf der Bremse stehen, weil unser Organismus überleben möchte und auf der anderen Seite gerne Gas geben wollen, um unsere Situation zu wandeln. Die Krux an der Geschichte ist, dass wir mit mehr desselben keinen Wandel bewirken, sodass bestehende Verhaltensstrategien oftmals nicht geeignet sind, eine Veränderung unserer persönlichen Situation zu erreichen. Wie man jetzt vielerorts beobachten kann, entstehen durch die äußeren Faktoren mehrere Handlungstendenzen. Die einen versuchen es mit Bewältigungsstrategien, indem sie die Situation entweder ignorieren, erstarren oder in einen Aktionismus verfallen. Damit ist es jedoch so, dass oftmals der wahrgenommene Schmerz und auch die Frustration über die Situation eher verstärkt werden und damit tendenziell eine Person eher geneigt ist, noch mehr vom Gleichen zu tun. Damit erzeugen wir ähnliche Erfahrungen unter ähnlichen Bedingungen. Die Frage, die sich also stellt, ist, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit wir eine innere Veränderungsbereitschaft haben? Das Empfinden einer Offenheit für Veränderung erfordert nach Carl Rogers, dass günstige Rahmenbedingungen vorliegen, in denen ein Mensch intrinsisch motiviert ist, sich zu entfalten und nicht, wie zunächst instinktiv in einer Krisensituation, in einen Zustand des Überlebens verharrt. Gerald Hüther benennt dabei drei Ebenen von Vertrauen, die eigentlich während der Kindheit entwickelt werden müssen. Zum einen das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Bewältigung von Problemen. Also was sind eigentlich die eigenen Ressourcen? Und wie sehr vertraue ich diesen? Die zweite Ebene ist das Vertrauen in die Lesbarkeit schwieriger Situationen und gleichzeitig diese mit anderen Personen auch bewältigen zu können. Hier ist also quasi zum einen die Wahrnehmung gefragt und zum anderen auch der Rückhalt durch ein soziales Netz. Die dritte Ebene des Vertrauens ist das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt, das eigene Geborgen und Gehaltensein in der Welt. Inwieweit glaube ich daran, dass es einen höheren Zusammenhang gibt, dass es darin auch einen Sinn gibt? Hinderlich für die Ausbildung neuronaler Verschaltungen sind neben Angst, Stress, Überforderung und äußerer Druck auch natürlich sowas wie Unterforderung, Vernachlässigung und mangelnde Anregung. Welche Faktoren sind nun geeignet, um aus einer unbewussten Überlebensstrategie in einen Entwicklungsmodus zu kommen? Es benötigt zunächst einmal, dass wir wieder in Verbindung mit uns selbst kommen. Wir uns selbst wahrnehmen, die eigenen körperlichen Reaktionen, die emotionale Lage und auch unsere Gedanken. Dass wir aufhören, davor wegzulaufen, sondern uns auch den Empfindungen von Angst, Schmerz, Trauer oder Leid stellen. Wir brauchen ein soziales Netz, also die Verbindung zu Menschen, denen wir vertrauen. Und wichtig ist das Empfinden von Nähe, auch von körperlicher Berührung. Und es braucht unser fokussiertes Handeln. Was kann ich also jetzt tun, um meine Situation in die gewünschte Richtung zu verändern? Die eigene Selbstwirksamkeit wird aktiviert. Und mit jedem kleinen, gelingenden Schritt sind wir motiviert, einen weiteren zu tun. Um diese drei Faktoren zu nähren und zu stärken, möchte ich dir 10 Tipps geben. Tipp Nummer 1: Die Verbindung zu dir selbst. Spüre deinen Körper, deine Emotionen. Bist du in der Lage, deine Gedanken zu beobachten? Finde hier Routinen, die dich dabei unterstützen, die Verbindung zum eigenen Körper zu stärken, zum Beispiel durch Meditation, durch Bewegung in der Natur, durch Sport und vor allen Dingen auch immer wieder diese Rituale möglichst in gleichen Abständen oder zu gleichen Zeiten durchzuführen. Daraus entsteht nicht nur eine Gewohnheit, sondern so etwas wie eine Re-Verbindung, die sich mehr und mehr stärkt. Bewusstsein zu schaffen ist mein Tipp Nummer 2, nämlich durch Reflexion. Betrachte deine Ängste und Widerstände. Wenn sie auftauchen, versuche sie gar nicht erst wegzudrücken oder sie zu verleugnen, sondern versuche dich ihnen zuzuwenden, als würdest du neugierig und offen sein, was sie dir sagen möchten. Wenn wir sie wegdrücken oder auch gar nicht erst zulassen, dann treiben sie aus dem Unterbewusstsein ihr fröhliches Unwesen und finden dennoch Zugang auch zu deinen Entscheidungen, Handlungen, aber vor allen Dingen auch zu deinem emotionalen Fühlen und damit auch zu deinem Körperzustand. Mein Tipp Nummer 3. Frage dich, was ist mein Motiv für eine Handlung? Dient deine intendierte Handlung der Veränderung bzw. einer Bewegung hin zu dem, was du wirklich willst? Hier ist die Betrachtungsweise, inwieweit deine Entscheidungen auf lange Sicht deinen Bedürfnissen dienen und nicht nur kurzfristig eine Erleichterung verschaffen. Mein Tipp Nummer 4. Halte deinen Fokus im Jetzt. Wenn du einen Impuls hast, dann surfe sofort die Welle. Warte nicht auf eine größere, denn die mag eventuell nie kommen. Wir neigen oftmals dazu, mit unseren Gedanken immer in einer Planung zu sein. Wer ich irgendwann sein werde, wenn ich irgendetwas erreicht habe, wenn sich irgendetwas verändert hat. Die Frage ist jedoch, was kannst du jetzt tun? Wer bist du jetzt? Tipp Nummer 5. Priorisiere. Was ist jetzt, hier und heute für dich wirklich wichtig zu tun? Was dient nicht nur deinem gewünschten Verändern, sondern was ist jetzt auch wichtig? Die Priorisierung lenkt den Fokus auf das, was jetzt ist und damit auch auf die Handlungen, die jetzt zu tun sind. Die Gewichtung hilft dir dabei, immer wieder auch zu fühlen, was ist das, was jetzt mich dem, was ich tun möchte, einen Schritt näher bringt. Auch hier neigen wir oftmals dazu, mit den unwichtigen Dingen des Tages anzufangen, weil wir denken, dann haben wir schon mal was erledigt. Gleichzeitig aber fehlt uns dann ganz oft die Kraft für noch die wichtigen Dinge, die uns tatsächlich auch einen inneren Mehrwert spüren lassen. Tipp Nummer 6. In einer Zeit von Multitasking ist dieser Tipp oftmals so, als würde ich irgendwie oldschool sein. Gleichzeitig weisen alle neurowissenschaftlichen Erkenntnisse dahin, dass unser Gehirn für Multitasking nicht ausgelegt ist. Darin ist Tipp Nummer 6, immer nur eine Aufgabe und diese bis zum Ende zu führen. Monotasking ist das neue It-Girl oder It-Boy. Tipp Nummer 7. Dieser Tipp, ich verrate ihn gleich, ist auch nicht so geschmackvoll. Denn gerade in einer Zeit der Krise oder Herausforderung ist in uns ganz oft das Gefühl da, ich würde so gerne einfach nur den ganzen Tag vor mich hin jammern. Und hier ist Tipp Nummer 7, nämlich nicht jammern. Die Frage ist, welchen Gedanken folgst du den ganzen Tag? Was erzählst du dir mantrenartig den ganzen Tag? Jammern wirkt sich körperlich aus wie ein Energievernichter. Das Resultat ist dann ein emotionales Tief und körperliche Kraftlosigkeit. Und die Regel, die du hier für dich treffen kannst, ist: Streiche Jammern aus deinem Wortschatz. Tipp Nummer 8. Evaluiere regelmäßig. Schritt für Schritt ist auf der einen Seite die Devise, aber um zu überprüfen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind, erfordert dies auch ein Innehalten, ob die bisherigen Schritte in die gewünschte Richtung führen. Und wenn nicht, dann auch zu stoppen und die Herangehensweise zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Hier empfiehlt es sich, am Abend den Tag noch einmal Revue passieren zu lassen. Und am Ende der Woche, vielleicht am Sonntag, die Woche Revue passieren zu lassen. Und genau diese Elemente zu reflektieren. Inwieweit waren die Entscheidungen und Handlungen geeignet für das, was du erreichen möchtest, was du verändern möchtest? Und wo handelst du gerade nach dem Motto mehr desselben? Tipp Nummer 9. Austausch mit Gleichgesinnten, die du inspirierend empfindest, die ähnliche Werte und eine ähnliche Ausrichtung wie du im Leben haben. Ausrichtung auf das, was dich inhaltlich berührt, inspiriert oder einfach auch nur ein gutes Gefühl gibt, stärkt sich in Gemeinschaft. Und daraus schließt sich auch mein Tipp Nummer 10, nämlich die Frage: Wie viel Informationen nimmst du täglich auf? Und damit auch, wie viel Energie nimmst du auf, in welcher Form? Zu überprüfen, wie viel Informationen du zulässt und auch die Reaktion deines Gehirns in Form von Gedanken, emotionalen oder sogar körperlichen Reaktionen dabei zu beobachten. Gibt es auch andere Perspektiven? Inwieweit hast du Informationen immer nur die eine Sicht stärken? Und damit dir bewusst zu machen, dass du entscheidest, wie viele Informationen und vor allem auch welche dein Gehirn aktivieren sollen. Du hast die Wahl. Die Ausprägung neuronaler Strukturen passiert nicht über Nacht, sondern ist ein Prozess, der am besten gelingt, wenn er über eine längere Zeit wiederholt wird und kleinere und größere Resultate in deinem Leben dabei sichtbar werden können. Dafür braucht es günstige Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig gehören Hadern und auftauchende Schwierigkeiten dazu. Die Frage ist, sehen wir sie als Chance zum Wachsen oder als Einladung aufzugeben? Ich glaube nicht, dass es in einer Krisenzeit um Worte wie Krieg gewinnen oder der Feind gehen sollte, sondern vielmehr um die Entwicklung einer persönlichen Haltung der Selbstempathie, des Mitgefühls und einer Tatkraft, die in deinem besten Interesse, aber auch im höchsten Interesse der Gemeinschaft ist. Jede Veränderung beginnt mit deiner Entscheidung. Es sind jedoch die kontinuierlichen kleinen Schritte, die den Unterschied machen für eine bewusste Verbindung mit deinem Potenzial. Episode von